Liebe Geschwister, Jesus tut uns Gutes. Glauben wir das? Ist das unsere Erfahrung? Ist das das, was wir mitgebracht haben? Wir kommen von Ostern. An Ostern sind wir die Empfänger der Liebe Gottes gewesen. Ostern ist passiert aus Liebe zu uns, weil Gott uns Gutes tut. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt als Beweis dieses Guten. Und er hat uns befreit. Was empfangen wir durch das Ostergeschehen Jesu, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung? Was macht das für mein Leben konkret aus? Erinnern wir uns, was wir in den Ostergottesdiensten, im Karfreitagsgottesdienst und im Auferstehungsgottesdienst gehört haben. Wir empfangen Heil. Wir werden heil, wenn wir das Ostergeschehen für uns persönlich im Glauben annehmen. Wir empfangen Heilung unserer ganzen Persönlichkeit. Wir empfangen Vergebung für unser Versagen, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Wir empfangen ewiges Leben. Wir kommen aus unserer Begrenzung heraus, aus unserer natürlichen Begrenzung. Wir empfangen die Gewissheit seiner Gegenwart. Und im Matthäus-Evangelium heißt es so, bis ans Ende aller Tage. Es wird kein Tag vergehen, wenn Jesus Christus unser Herr und Heiland ist, an dem wir ohne ihn sein werden. Ohne seine Hilfe, ohne seine Kraft. Selbst wenn wir manchmal das fühlen in uns, selbst dann stimmt es nicht. Wir erinnern uns noch an das Beispiel von Ostern, an dem Zug, der durch einen Tunnel fahren muss, wo wir uns fürchten. Auch da wird Jesus mitfahren. Das Kreuz und die Auferstehung eröffnet uns die Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden. Und vor Christus und wer Christus im Glauben annimmt, das Kreuz und die Auferstehung Christi für sich persönlich in Anspruch nimmt, der wird ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes ist geistlich neugeboren, ist eine Neuschöpfung, ist eine neue Kreatur, so wie es der Korintherbrief sagt. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Ein Kind Gottes, das neu geschaffen ist, das bekommt eine neue Identität. Ihr habt eine neue Identität bekommen durch das Ostergeschehen und durch den Glauben an Jesus Christus. Eine neue geistliche Persönlichkeit. Kein Sklave mehr, sondern ein königlicher Priester, ein Heiliger nennt es die Bibel. So lesen wir im 1. Petrusbrief den Vers, den ich schon zu Beginn des Gottesdienstes hineingestellt habe. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Das ist das Gute, was Jesus tut, dass wir das werden dürfen, dass wir das sind. Eine königliche Priesterschaft. Wir sind geadelt. Ein heiliges Volk, ein ausgesondertes Volk, für den Gebrauch Gottes bestimmt. Da gehen ja immer noch Gummibärchen rum. Es geht bei Adrian Plass, je nachdem, wie lang so eine Predigt dauert, ne? Also ob mit 3 oder 5 Gummibärchen, das können wir heute mal testen. Wir sind ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und im Galaterbrief lesen wir im Kapitel 4, Vers 7, so bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn oder Tochter. Bist du aber Sohn oder Tochter, dann bist du auch Erbe durch Gott. Dann gehört dir das, was Gottes Reich dir verheißt. Dann hast du das. Als Töchter und Söhne Gottes und Erben Gottes haben wir dann auch Zugang zu den Ressourcen Gottes. Auch das ist eine Folge des Ostergeschehens und des Glaubens. Was das heißt, wer von euch hat erwachsene Kinder? Spätestens wenn sie einen Führerschein haben, bist du nicht mehr Herr deines Autos. Und es ist selbstverständlich, dass deine Kinder auf deine Ressourcen zurückgreifen. Das ist ganz normal. Da denkt man sich auch nicht allzu viel bei. Und bei Gott ist es genauso. Ein Sohn, eine Tochter hat Zugang zu Gottes Ressourcen. Wir empfangen unser Erbe als Kinder Gottes schon jetzt. Jedenfalls einen ganz großen Teil davon schon. Was sind denn unsere Ressourcen? Eine ganz wichtige Ressource, die wir in Anspruch nehmen dürfen als Kinder Gottes, die einfach belegen, dass Gott wirklich Gutes tut, dass Jesus Gutes tut in unserem Leben. Wir haben permanenten Zugang, Zutritt zu Gott. Wir brauchen keinen Termin, wir müssen keinen Termin vereinbaren für nächste Woche oder sowas, sondern wir können sagen, ich will jetzt zu Gott kommen. Ich brauche seine Hilfe, ich brauche seine Gegenwart. Ich will ihn sehen, ich will ihn erleben. Wir haben Zutritt und Zugang immer und ohne Beschränkung. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, fordert uns der Hebräerbrief auf. Also eine ganz wichtige Sache, die wir haben, etwas Gutes, was Gott uns tut, dass er uns permanenten Zugang gewährt. Wir müssen nicht ohne ihn sein. Was er uns auch schenkt, ist eine Intimität. Die in der Bibelschule waren, haben das schon gehört. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, heißt es im Johannesevangelium. Er muss auch nichts von sich aus tun. Alles das, was der Vater tut, kann der Sohn auch. Alles das, was der Sohn tut, können die Kinder Gottes auch. Und wir müssen das nicht alleine machen, sondern wir dürfen mit Jesus verbunden sein. Das Gute, was er uns tut, er verbindet sich mit uns. Dass du nicht mehr aus deiner eigenen Kraft alles tun und leisten musst, sondern aus seiner Kraft. Er lässt seine Kraft durch dich fließen. Wir sind auf immer und ewig mit Gott verbunden. Es gibt keine Situation mehr in meinem Leben, in dem ich ohne Gott bin. Da, wo ich an Christus glaube, wo er mein Herr und mein Heiland ist. Weißt du das? Das Gute, was Gott dir tut, du bist nicht mehr alleine, egal wo du bist, egal in welcher Situation du stehst. Wir haben eben gehört von Frieda, die im Krankenhaus ist und einige schwere Untersuchungen vor sich hat, deren Ausgang ja ungewiss ist. Sie ist aber nicht alleine. Oder du selber hast es vielleicht schon erlebt am Krankenbett oder in schweren Situationen. Wir sind nicht alleine. Eine weitere Ressource, wenn Jesus uns Gutes tut, wir haben einen Einfluss. Wir haben einen Einfluss auf Gottes Handeln. Ist euch das bewusst? Im Matthäusevangelium, da heißt es, bittet und es wird euch gegeben werden. Das heißt also, mit dem, was mich bewegt, was ich Gott vorbringe, kann ich Gott beeinflussen? Das ist ein Gedanke, der ist für uns fast zu groß. Das gibt doch nicht der große Gott und wir, doch, wir dürfen bitten. Wir dürfen in Situationen zu Gott kommen und sagen, bitte Gott, handel. Wenn meine Kinder mich um was bitten, beeinflussen sie mich. Ich tue das. In der Regel. Nicht nur Gott hat Einfluss auf mich, ich habe Einfluss auch auf Gott. Und zuletzt gibt er uns Autorität und Vollmacht, die Werke Jesu zu tun, sogar noch größere, sagt die Schrift. Er gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, heißt es im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das heißt, seine Kraft gab er weiter. Wenn Gott uns Gutes tut, dann gibt er uns auch Autorität. Nicht dieses, naja, ich weiß ja nicht, sondern er gibt euch die Vollmacht und die Autorität, seinen Willen zu tun. Wir können ihn tun. Als Kinder Gottes erhalten wir im Prinzip so eine Komplettausrüstung durch den Heiligen Geist als unseren Unterpfand, die es uns ermöglicht, dann auch als Kinder Gottes zu leben und auch zu handeln. Und das ist was anderes, als zu handeln aus uns, sondern zu handeln in der Autorität, aus der Gemeinschaft, aus der Kraft Gottes heraus. Wenn er uns Gutes gibt, bedeutet das, ist das das Ergebnis. Zu handeln deshalb, und das, da legt, glaube ich, Gott auch einen ganz großen Wert drauf, zu handeln deshalb, weil wir nicht nur Kinder sind, nicht nur Kinder Gottes sind, sondern auch, so wie es wir im 2. Petrus gelesen haben, auch königliche Priester. Er gebraucht euch auch in einem Priesterdienst. Wenn du Gutes empfängst, ist das auch die Ausrüstung dazu, das Gute weiterzugeben. Priester sind berufen, Gottes Stimme, Hände und Füße zu sein, das weiterzugeben. Zum Dienst des Priesters, also auch zu meinem und zu deinem Dienst, denn das sind wir alle, wenn wir an Christus glauben, gehört, Kranke zu heilen. Das war der typische Dienst des Priesters. Das heißt für uns heute, Glaube zu investieren. Nicht einfach alles zu sagen, ach, wie schlimm ist alles, sondern anfangen zu beten, die Hände zu falten und den Herrn zu bestürmen, ihn zu bitten, Glaube zu investieren. Ein weiterer Dienst des Priesters war, Menschen in ihre Berufung zu helfen. Wozu sind wir berufen? Kinder Gottes zu werden. Wenn Menschen noch keine Kinder Gottes sind, dann sind wir diejenigen, die berufen sind, die anderen zu helfen, in diese Berufung reinzufinden. Dass wir eine Mission haben. Der Priester war dazu berufen und ausgerüstet, prophetisch zu handeln und zu sprechen. Gebundene in die Freiheit zu rufen. Prophetisch zu reden bedeutet, einem Menschen deutlich zu machen, was Gott tun will. Dass er dich aus deiner Gefangenschaft rausrufen will. Vielleicht in das Kreisen deiner Sorgen herausrufen will, in die Freiheit bringen will. Das ist ein priesterlicher Dienst. Die Priester hatten die Aufgabe, Hoffnung und Trost in diese Welt hineinzubringen. Haben wir gestern gehört am Landesverband, sehr eindrücklich, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Wir sind die Hoffnung der Welt. Das heißt, wir bringen Hoffnung und Trost da, wo wir sind. Das ist in uns. Das ist das Gute, was wir empfangen haben, was wir weitergeben können. Und last not least, das vergessen wir leider auch ganz oft, der Dienst des Priesters war es auch, praktisch anzupacken, praktisch zu helfen. Dazu sind wir gesalbt durch den Heiligen Geist, um Gesandter zu werden und um Gottes Mitarbeiter zu sein. Genau in diesen Bereichen alle. Um zu tun, was Gott tut. Als königliche Töchter und Söhne haben wir die Autorität und die Vollmacht, das zu tun. Nicht nur einzelne Ausgewählte, sondern alle, die die Kinder Gottes sind. Setzen wir das ein, was uns anvertraut wurde? Geben wir von dem Guten, was wir empfangen durften, weiter? Mich hat in der Vorbereitung die Rede Jesu im Matthäusevangelium, wo es eigentlich um Gericht geht, extrem wachgerüttelt und aufgerüttelt. Ich möchte euch damit hineinnehmen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch für unsere heutige Zeit. Ich lese uns die Verse aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden sich vor ihm versammeln und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen zur Antwort geben: Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu ihnen zur Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch meiner nicht angenommen. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben nicht für dich gesorgt? Dann wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Das ist ein heftiger Text. Hier geht es ums Weltgericht, um die Scheidung von Schafen von den Böcken. Und dieses Gericht, das geschieht wahrscheinlich nach der großen Trübsal und der physischen Rückkehr Jesu auf die Erde, vor Beginn seiner irdischen Herrschaft. Und es dient dazu, festzustellen, wer zu Gottes Reich zugelassen wird und wer an den Ort ewiger Bestrafung geschickt werden wird. Dies ist einer der wenigen Aussagen der Bibel, die beschreiben, was wirklich passieren wird, wenn Jesus die Menschen nach ihrer Zeit auf der Erde richtet und ihr ewiges Schicksal verkündigt. Na, können wir sagen, wir glauben ja an Jesus, da sind wir ja vollkommen raus. Trotzdem ist das hier eine Mahnung auch an Christen, eine ganz dringende Mahnung und auch eine dringende Ermutigung. Denn die Grundlage des Gerichts, die beruht auf den äußeren Taten, auf den Taten der Liebe und der Freundlichkeit zu den Menschen, die Not und Mangel leiden. Mich rüttelt das sehr auf. Gute Taten werden uns nicht retten. Aber alle biblischen Beschreibungen des Gerichts zeigen, dass unsere Taten auf der Erde und die Art und Weise, wie wir unsere Gelegenheiten zu dienen und zu helfen genutzt haben, über unsere Belohnung oder auch unsere Bestrafung entscheiden wird. Der Ausdruck wirklicher Liebe und tätiger Barmherzigkeit, das ist ein ganz natürlicher Bestandteil des christlichen Glaubens und der Errettung. Nicht das fromme Gerede, sondern das Tun. Letztlich ist es so, dass die Gottlosen keinen Zutritt zum Reich Gottes erhalten, sondern sie werden in die ewige Bestrafung kommen. Die Gerechten dagegen erben ewiges Leben, was darin besteht, Christus zu kennen und für immer bei Gott zu leben. Diese Schilderung des endzeitlichen Gerichts aber macht deutlich, dass Nachfolger Jesu den Menschen in ihrem Umfeld und in ihrer Not begegnet sind. Es macht deutlich, nicht, dass sie das tun werden, sondern dass sie es getan haben. Jesus erwartet von uns, ob wir das einsehen oder nicht, ob wir das praktizieren oder nicht, ob uns das passt oder nicht, dass das Gute, welches wir durch ihn und von ihm empfangen haben, sich darin auswirkt, dass wir es weitergeben an die, die es noch nicht empfangen haben. Tatsächlich geht es hier um eine der wichtigsten Möglichkeiten, Gott auf sehr reale und direkte Weise zu dienen, wenn wir einen dieser Geringsten, sagt es die Schrift, freundlich und hilfsbereit begegnen. Zu diesen Geringsten gehören alle Menschen, besonders auch die vom Volk Gottes, so sagt es auch die Schrift, die unsere Hilfe oder Aufmerksamkeit benötigen. Das sind die Menschen, die von anderen oft übersehen werden, weil sie die empfangene Hilfe nicht erwidern können. Jesus aber macht tatsächlich deutlich, dass wir dann für ihn etwas tun, wenn wir anderen Menschen konkret Hilfe leisten. Priesterdienst tun. Wir haben Jesus noch keinen Dienst erwiesen, wenn wir in den Gottesdienst gekommen sind. Oder weil wir in der Bibel gelesen haben heute Morgen. Den einzigen Dienst, den wir dann geleistet haben, ist der Dienst für uns, weil wir das brauchen. Es ist der Dienst, der uns stärkt. Aber wir haben Gott damit nicht gedient. Noch kein bisschen. Gott ist nicht davon abhängig, ob du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt. Du bist davon abhängig. Gott macht sich aber abhängig damit, dass er den Menschen, die das Evangelium nicht kennen, uns an die Seite stellt. Er ist abhängig davon, oder er macht sich abhängig davon, dass seine Kinder das weitergeben, was sie empfangen haben. Er macht das freiwillig, um uns zu ehren, um uns Bedeutung zu geben. Jesus macht deutlich, dass wir dann für ihn etwas tun, wenn wir anderen Menschen konkret Hilfe leisten. Wir haben Jesus, wie gesagt, keinen Dienst erwiesen, wenn wir in den Gottesdienst gekommen sind. Wenn wir Jesus direkt sehen oder berühren wollen, müssen wir ihn im anderen Menschen suchen. Menschen, die verletzt, Menschen, die verachtet oder Menschen, die notleidend sind, warum auch immer. Interessant, sowohl die Treuen in diesem Beispiel, in diesem biblischen Bericht, wie auch die Untreuen, letztlich merken sie nicht, wann sie in ihrem Leben Jesus begegnet waren. Sie wussten es beide nicht. Sie fragen beide, wann haben wir dich nackt, bla bla bla, gesehen? Und dann macht er die Aufnahmen. Wann haben wir das nicht getan? Sie haben das beide nicht erkannt. Selbst diejenigen, die das Richtige taten, schienen sich nicht bewusst zu sein, wann sie barmherzig gehandelt hatten. Offenbar waren diese Hilfeleistungen in ihren Augen keine ungewöhnlichen oder besonderen Taten gewesen. Anderen zu dienen war für sie einfach ein Lebensstil. Einen Lebensstil zu entwickeln, das bedeutet Erkenntnisse, Offenbarungen, Wissen in mein alltägliches Leben zu integrieren. Das ist Glaube. Das, was ich darüber weiß, das, was ich gehört habe, das, was ich für richtig halte, anfange zu leben. Aber das ist oft das Problem der meisten Christen, dass das nicht passiert. Warum auch immer. Wir lesen Bücher. Wir besuchen Seminare, wir hören Vorträge, stöbern im Internet, abonnieren christliche Zeitschriften, hören Evangeliumsrundfunk und schauen Bibel-TV. Wir werden gefüttert mit biblischen Wahrheiten ohne Ende. Aber wir schaffen es oft nicht, den Weg zum Nachbarn zu finden. Liebe Geschwister, das ist kein Vorwurf, den ich hier erheben möchte. Ich stelle mich da ganz genauso mit drunter. Ich frage mich das auch. Ich merke, dass mir das überhaupt nicht leicht fällt. Ich merke, dass ich das so oft vergesse, wegen Nichtigkeiten oder wegen Belanglosigkeiten, dass ich mich davon wegbringen lasse und alles weiß und es trotzdem nicht tue. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte es nicht. Mich mahnt der biblische Text. Und Ermahnung und Ermutigung ist in der Bibel das gleiche Wort. Hat den gleichen Wortstamm. Ich möchte mich hier ermutigen und ermahnen lassen. Dafür lese ich Gottes Wort. Dafür gebe ich es auch weiter. Ich glaube, wir brauchen nicht noch mehr Erkenntnisse und wie das denn jetzt Paulus wirklich im Letzten gemeint hat oder nicht gemeint hat und wie sich das abgrenzt von Jakobus oder was weiß ich wo. Ich glaube, wir brauchen nicht noch mehr Informationen. Ich glaube, wir brauchen Praxis. Wir brauchen viel mehr Praxis. Die Jünger zur Zeit Jesu, die lernten mitten im Leben, weil sie mit Jesus lebten und unterwegs waren und einfach die Dinge gesehen und getan haben. mitten in ihrem Alltag. Sie wurden von Jesus angeleitet. Später leiteten sie selber wiederum andere an. Und so ging das weiter, also durch die ganze Kirchengeschichte durch. Das ist das Prinzip der gelebten Jüngerschaft. Zusehen, schauen, lernen, machen. Und das wurde begleitet gemacht. Wir haben viele Dinge und Angebote in der Gemeinde oder in den Gemeinden, wo wir theoretisch alles lernen, aber ganz wenig Angebote nur, bei denen wir das Gelernte umsetzen können. Vielleicht müssen wir hier umdenken. Wir sind gewöhnt, uns hinzusetzen und zuzuhören und, ich sage es in Anführungszeichen, bedient zu werden, aber nicht rauszugehen und das Gelernte und Gehörte dort draußen anzuwenden und umzusetzen. Wir haben gelernt zu beten, aber wir beten nicht in der Stadt. Wir haben gelernt, wir können mit allem zu Jesus kommen, aber wir bringen die anderen nicht zu Jesus, jedenfalls nicht wissentlich. Wir sind nicht mehr gewöhnt zu dienen, anstatt bedient zu werden. Wir haben eben gehört, Kochteam, Haus Ostinger. Dann gibt es so Beispiele wie Küchenreinigung oder die Fenster müssen geputzt werden oder was weiß ich. Wir tun uns so schwer, Menschen dafür zu finden. Wir machen Aufrufe ohne Ende. Wir legen Listen aus. Steht keiner drin. Tja, ist schöner, wenn man persönlich angesprochen ist. Kannst du mir helfen? Dann sind auch viele bereit zu helfen. Ich will das alles nicht kleinreden. Wir haben ein großartiges Mitarbeiterteam. Wir haben großartige Dinge, die wir tun. Aber doch sehe ich hier einen Mangel. Einen Mangel und eine Not, die immer größer wird. Es ist ein Zeichen der Zeit, mag sein. Aber das ist genau das, was Gott hier in seinem Wort ansagt. Jakobus schreibt in seinem Brief, seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer. Denn die Hörer sind die, die sich selbst betrügen, wendet Jakobus hier ein. Sei Täter des Wortes. Wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, man brauche sich nur Bibellehre und christlichen Veranstaltungen auszusetzen, um seine Gottesbeziehung zu pflegen. Das tun wir nicht. Sei Täter des Wortes. Wir können zu allen möglichen Gemeindeaktivitäten teilnehmen und eine Menge über Gottes Wort wissen. Aber solange wir das Wort nicht in die Praxis umsetzen, bedeuten all unsere Aktivitäten und unser Wissen nichts. Jeder, der einen Beruf lernt, weiß das. Die Praxis kriegst du beim Tun. Die kann dir keine Berufsschule beibringen. Ich glaube, wir brauchen einen Lebensstil des Dienens als Gemeinde und als einzelne Christen. Weil es das ist, was Gott wirklich gefällt. Paulus macht deutlich, dass der Glaube der Weg ist, durch den wir Christus als Retter annehmen. Und dass diese Rettung allein aus Gnade geschieht, nicht aus dem, was wir leisten. Aber diejenigen, die diese Rettung, diese Erlösung empfangen haben, für die gilt es jetzt wie im Jakobusbrief. Was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glaube, aber keine Werke vorzuweisen? Dass es in der Gemeinde Menschen gibt, die sich zwar zum rettenden Glauben an Jesus Christus bekennen, jedoch in der Praxis nicht zeigen, dass dieser Glaube auch ihr alltägliches Leben bestimmt, das ist ein Problem. Es ist auch ein Problem von Pastoren, es ist auch ein Problem von Mitarbeitern. Das ist ein Problem, was wir oft beklagen, aber wir sollten es ändern. Die letztlich all ihr Wissen von und über Gott nicht einsetzen. Aber wahrer Glaube erzeugt immer gute Werke. Ich möchte keine Abrechnung oder so mit meinem Daumen nochmal draufdrücken. Was ich möchte, ist, dass wir uns neu herausfordern lassen. Ich weiß, dass viele Geschwister viel Gutes tun, auch wo das nicht an die große Glocke gegangen wird, wo das auch im ganz Stillen passiert. Das ist großartig, wie sie sich für Jesus einsetzen. Aber ich erlebe leider auch immer wieder, dass in der praktischen Tätigkeit die Helfer sehr rar sind. Und das sollten wir umdenken lernen. Ich glaube, hier ist noch ganz viel Segen auch zu empfangen. Denn wenn ich in mein Leben zurückblicke, worin habe ich den größten Segen empfangen? Ich habe das den Kindern eben schon so gesagt, war ein bisschen lustig, aber es ist genau da. Es ist immer da, wo ich konkret anderen Menschen gedient habe, egal womit. Egal, ob das Menschen in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde waren. Da, wo ich den Glauben an Jesus Christus Hände und Füße gegeben habe, da habe ich immer Segen empfangen, immer. Weit mehr als dort, wo ich nur konsumiert habe. Ich möchte euch ernstlich bitten, anzupacken und auch Menschen zu dienen, wo immer es möglich ist. Nicht nur in der Gemeinde, da wo ihr seid. Lasst ein Licht angehen, dass ihr als Kinder Gottes irgendwo seid. Sei es bei Projekten innerhalb der Gemeinde, wo Mithilfe nötig ist, als auch bei den Menschen, die Jesus uns vor die Füße stellt. Lasst uns praktisch werden, was du glaubst. Wir sind dazu geschaffen worden und ausgerüstet. Wir sind dazu berufen, Gutes zu tun. Das Gute, das er uns gegeben hat, weiterzugeben. Das ist der Wille unseres Herrn. Noch einmal, wir sind königliche Priester, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Franz von Assisi, ein sehr weiser Mann, sagte einmal, verkündige das Evangelium, und wenn es sein muss, auch mit Worten. Evangeliumsverkündigung wird hier mit den Händen, mit den Füßen gemacht. Nicht das Richtige sagen, das Richtige tun. Und dann kann man das Richtige sagen. Ich möchte in den nächsten Wochen ein 40-tägiges Gebetsprojekt starten. Vielleicht denkt er, jetzt dreht er durch. Ich möchte, dass für jedes Gemeindeglied, aber auch für jeden Freund und Gast der Gemeinde, sofern er das will, gebetet wird. Ich habe noch mal in die Liste geguckt, wir sind irgendwas bei 310, 320 Gemeindeglieder. Ich denke, wir haben so in der Größenordnung 70 bis 80 Freunde und Gäste, die sich so zur Gemeinde halten. Also geht es mal roundabout um 400 Leute. 400 Menschen in und aus und in der Umgebung von Emden. Wenn wir 100 Beter zusammenkriegen, dann bedeutet das, und 100 Beter wären für mich roundabout ein Drittel der Gemeinde. Das finde ich gar nicht so viel. Dann bedeutet das, dass jeder für maximal 4 Personen betet, 40 Tage lang. Oder weniger Personen, wenn wir mehr Beter kriegen. Ein Beter betet für 40 Tage täglich für die Personen, die er dann zugelost bekommt. Das würde geschehen am 24.04. im Gottesdienst. Dass wir einfach Zettel bereiten, du ziehst dir einfach 4 Zettel raus und dann hast du 4 Namen, wofür du beten kannst. Völlig willkürlich. Und wir machen das jeden Tag bis zum 2.06. Und dann fragen wir, was ist passiert. Ich glaube, dass eine Menge passiert ist. Alles, was in der Kirchengeschichte oder was ich weiß über Erweckung oder wo sich Dinge verändert haben, hat immer mit Gebet zu tun. Gebet ist der erste Schritt. Nicht der Aktivismus, sondern das Gebet. Er betet, sie betet. Man kann fragen, wofür, indem man den Menschen anspricht, den man gezogen hat. Kann Gott bitten um Eindrücke, um Worte, was auch immer. Er betet dafür, dass der Glaube praktisch wird. Bei diesen 4 Personen. Oder dass der Glaube überhaupt erst anfängt. Oder was auch immer. Das heißt, der Beter erlebt, sein Glaube wird praktisch. Und der, für den gebetet wird, merkt, auch sein Glaube wird praktisch. Es wird sich etwas bewegen. Und nach den 40 Tagen werden wir einen Gottesdienst hierzu, in dem wir Gott die Ehre geben für das, was in dieser Zeit passiert ist. Und ich glaube, da werden eine Menge Zeugnisse kommen. Wirklich, den werden wir feiern. Und dann machen wir weiter. Vielleicht mit einem Projekt konkreter Nächstenliebe. Das wird sich zeigen in dieser Zeit. Da wird sich zeigen, auch was wir mit der Flüchtlingssituation anfangen wollen. Vielleicht findet sich da in dieser Zeit, wo wir ganz konkret beten, Antworten. Ich bin mir sicher, es werden Antworten kommen. Wichtig ist, dass wir es zusammenbringen. Dass nicht jeder nur an einer Stelle für sich alleine macht, sondern dass wir uns immer wieder austauschen. Dass wir hören, was ist passiert. Dass wir Resultate in Anführungszeichen sehen. Kurz und gut, ich brauche 100 Beter. Das ist an euch. Ich habe den Glauben sogar für 200. Draußen liegen Listen an dem Tisch. Ich weiß, Listen sind blöd. Sich in eine Liste eintragen ist doof. Aber trag dich ein. Mach doch mal den Schritt. Verbinde, werd doch mal verbindlich. Auch wenn du das 40 Tage und hast an 37 Tagen nicht geschafft, hast es aber an 3 Tagen geschafft. Das ist immer noch 300% mehr, als wenn du es nicht tust. Macht's. Werdet konkret. Nicht nur wissen, man sollte, sondern ich mach's jetzt. Ich mach's. Genau wie wir das mal mit der Bibellesen gemacht haben, wo einige gesagt haben, ich mache das. Übrigens kommen da bald Nachfragen. Nächste Woche frage ich nach, wie es euch ergangen ist. Wir sind königliche Priester, damit wir verkündigen die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ich lade euch ein. Macht einen Unterschied. Amen. Wir hören auf den Chor. Diese Listen.